Wir haben am Freitag hier in etwas kleinerer Runde unseren Karfreitagsgottesdienst gefeiert und unsere Jungs waren dabei, waren mit im Gottesdienst, weil ja auch kein Kinderprogramm irgendwie war, Kindergottesdienst, und ja, haben gut mitgemacht, waren dabei, und dann war hier auch das Bild mit der Kreuzigung von dem Isenheimer Altar von Grünwald, und das war ja viel. Und abends habe ich Jonathan ins Bett gebracht und wir haben uns dann nochmal drüber unterhalten, was das eigentlich alles bedeutet. Und wir haben so eine ganz tolle, sehr ausführliche Kinderbibel, wo nicht nur bunte Geschichten erzählt werden, sondern wo sehr in der Tiefe auch geistliche Wahrheiten vermittelt werden. Und da haben wir gelesen von der Kreuzigungsgeschichte und wie Jesus verhaftet wurde, wie er geschlagen wurde, wie er getötet wurde. Und das hat ihn schon sehr betroffen und nachdenklich und traurig gemacht, dass die so gemein zu Jesus waren, obwohl er gar nichts Böses gemacht hat. Und ja, es hat ihn ziemlich mitgenommen, aber ich dachte, das ist wichtig. Ich hatte gefragt, im Kindergarten war irgendwie Thema mehr, irgendwie Häschen und so, und dachte ich, gut, wenn wir darüber sprechen. Und ich habe dann in dieser Kinderbibel weitergelesen mit ihm am Karfreitagabend bis Ostern, einfach um auch diese Spannung nicht in der Luft stehen zu lassen für den kleinen Kerl. Was wir uns zumuten, dass ich zu deiner sage, die Auferstehungsstrophe, du gingst für mich ans Kreuz, die zweite Strophe machen wir dann erst am Sonntag zum Beispiel. Das finde ich für so einen kleinen Kerl dann schon ganz gut, wenn man das ein bisschen vorzieht und er schon weiß, dass es da ein Happy End gibt. Wir haben dann noch als Bonus noch die Geschichte von der Auferweckung von Lazarus dazu gelesen und Jonathan war also sichtlich erleichtert. Und wir bekennen das immer wieder, auch wenn wir hier zusammen sind, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir das Abendmahl feiern, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Das ist so immer wieder das Kernbekenntnis, kann man wahrscheinlich sagen. Er hat unsere Sünde getragen. Er starb, das bete ich oft beim Abendmahl, Jesus starb, damit wir leben können. Und dann kann man ja die Frage stellen, welche Rolle spielt dann eigentlich noch Ostern? Also ist da eigentlich schon alles gelaufen am Kreuz? Wozu dann noch die Auferstehung? Also für Jesus war es dann gut, könnte man dann denken, dass er eben nicht tot blieb. Für uns ist es schön, dass wir für die Geschichte ein Happy End bekommen, so wie Jonathan. Aber ist das alles? Und wir feiern Ostern mit einem großen Fest. Und das ist schon ein Hinweis, dass das nicht alles ist. Ich will 4 kurze Punkte anschauen mit euch, was ich glaube, was die Auferstehung für uns bedeutet oder für uns bedeuten kann, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und ich will das unter den Überschriften machen: Sein Anspruch bestätigt, meine Vergangenheit aufgeräumt, meine Gegenwart lebbar. Und viertens, meine Zukunft herrlich. Und wenn ich meine sage, meine ich natürlich auch deine. Ich möchte mit euch einen Ostertext lesen aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 20. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und am dritten Tag hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Oder durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Amen. Gesagt, sein Anspruch bestätigt, meine Vergangenheit aufgeräumt, meine Gegenwart lebbar und meine Zukunft herrlich. Sein Anspruch ist bestätigt. Paulus beschreibt hier nicht irgendein interessantes Thema für Fortgeschrittene, sondern den Kern seiner Botschaft, das Zentrum des Evangeliums. Er sagt, wenn ich das alles zusammenfassen soll, war die Frage, kannst du deine Philosophie wiedergeben, wenn du auf einem Bein stehst? Ja? Wenn ich das alles so zusammenfassen soll in ein paar Sätzen, dann ist es das. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sagt Paulus, sondern auch ich habe das empfangen und ich gebe es nur weiter. Und ihr müsst es genauso weitertragen. Äußere Formen kann man verändern, Ausdrucksformen, Musik, Kleidung, was weiß ich, das wird sich immer wandeln in der Geschichte der Kirche und hat sich immer gewandelt. Aber das darf sich nicht verändern, sonst ist alles vergebens. Über vieles können wir reden, aber dieser Kern muss stehen. Und wenn ihr davon abweicht, dann seid ihr umsonst gläubig geworden. Christus ist gestorben, Christus ist begraben, Christus ist auferstanden. Und das Ganze ist geschehen vor vielen Zeugen, sagt Paulus. Über 500 Menschen, die das bezeugen können. Es geht nicht um fromme Legenden, es war einmal, ich habe von dieser Kinderbibel erzählt, jemand erzählte, mir hatte eine Kinderbibel irgendwie geschenkt bekommen und die begann mit den Worten, es war einmal. Also das war offensichtlich nicht aus einem christlichen Verlag und das war so in einer Reihe mit König Drosselbart oder so. Nein, es sind keine Märchen, es sind keine Legenden, es ist nicht das Ergebnis von irgendwelchen erweiterten Bewusstseinszuständen, sondern es geht um Ereignisse, die in Raum und Zeit stattgefunden haben, die etwas für Historiker sind, wo man die Indizien nachprüfen kann. Ein historisches Ereignis kann man nie beweisen, aber man kann immer sagen, es ist glaubwürdig, es ist plausibel. Und zur Zeit von Paulus, zu der Zeit, wo er das schreibt, sagt er ausdrücklich, die meisten von denen, die das erlebt haben, sind noch am Leben. Damit lädt er ein, fahrt hin, redet mit denen. Fragt sie selbst. Das ist ja, er blufft hier nicht. Sagt er, Korinth ist weit weg. Das macht sowieso keiner. Also es war für die ersten Christen entscheidend, und ich glaube, es muss für uns entscheidend sein, Jesus ist tatsächlich körperlich von den Toten auferstanden. Das Grab war leer. Es gibt, vielleicht kennt ihr das, also jetzt, es gibt ja immer wieder viele Leute, gerade in der Osterzeit, die sich dann äußern irgendwo, denen ein Mikrofon vor die Nase gehalten wird oder so, und das ist manchmal besser, sie würden schweigen, gerade auch studierte Leute, zum Teil auch studierte Theologen. Und eine sehr beliebte Variante, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist, es ist doch nicht so wichtig, was da genau passiert ist. Wichtig ist doch, was es bedeutet. Also, es geht ja nicht um historische Ereignisse, es geht ja um Glaubenszeugnisse. Habe ich jetzt ein Beispiel gelesen von einem, von Robert Spähmann, das ist ein prominenter Philosoph aus München, der sich zum Auferstandenen bekennt und sagt, wenn du vor Gericht stehst, weil du ein Auto gestohlen haben sollst, und dann sagst du, ja, zur Tatzeit habe ich aber mit meiner Tante Tee getrunken. Und dann weist der Staatsanwalt dir nach, du hast erstens gar keine Tante, und zweitens hast du auch keinen Tee getrunken. Und dann würdest du sagen, ja, das muss man ja nicht so wörtlich nehmen, sie missverstehen den Skopus meiner Rede, mir ging es doch nicht um ein buchstäbliches Tee trinken, sondern um auszudrücken, dass ich eben das Auto nicht geklaut habe. Ja, wärst du dann ein glaubwürdiger Angeklagter vor Gericht? Wahrscheinlich eher nicht. Und so funktioniert Theologie manchmal. Also, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und wenn man das irgendwie psychologisch erklären will, das greift zu kurz. Gesehen von vielen Zeugen, und das Ganze ist geschehen nach der Schrift, so wie es die Schrift sagt. Jahrhunderte zuvor hatten die Propheten Jesu Tod, Jesu Auferstehung vorhergesagt. Du wirst es nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht, heißt es in den Psalmen. Und genauso ist es geschehen. Und das finden wir in den Evangelien immer wieder, damit die Schrift erfüllt werde. Er tat dies, und er sagte, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Und er tat dies, damit die Schrift erfüllt werde. Und kann man fragen, warum ist das so wichtig? Nur damit wir Häkchen an unsere Liste mit Prophetien machen können, so und so viel sind schon erfüllt. Nein, hier wird klar, das, was geschehen ist, war nicht irgendein Unglück. Jesus war nicht ein Spielball der Mächte. Das war übrigens auch nicht Gottes Plan B. Na gut, jetzt nehmen sie ihn nicht an, jetzt hole ich noch einen Ass aus dem Ärmel. Sondern das, was geschehen ist, entsprach genau Gottes ewigen Plan. Und er hat es Jahrhunderte zuvor schon durch die Propheten angekündigt. Und genau so ist es geschehen. Das heißt, Gott hat die Kontrolle nie verloren. Da, wo es so katastrophal aussieht, dass der als Prophet, als Sohn Gottes, als Messias auftritt, dass der verhaftet wird, dass er gefoltert wird, dass er getötet wird, da vollzieht sich Gottes ewiger Plan. Und die Auferstehung Jesu von den Toten bestätigt den Anspruch, den er vorher angemeldet hatte. Ja, es gab ja viele, die Ansprüche angemeldet haben. Behaupten kann man ja viel. Und behauptet wird ja auch viel. Ja, kennt ihr das? Das kann ja jeder sagen. Sagt ja auch jeder. Also es gibt eine ganze Liste von Messiasen zur Zeit Jesu, in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Leuten, die aufgestanden sind, haben gesagt, ich bin der von Gott Gesalbte, ich bin der von Gott Gesandte, ich werde euch anführen, Israel, ich werde euch befreien. Und das Ganze ging immer nach dem gleichen Muster. Der hat ein paar Leute gesammelt, mal mehr, mal weniger. Der ist mit denen irgendwann in die Wüste gezogen. Dann hat er sich zum König ausgerufen. Dann haben die Römer eine Truppe hinterhergeschickt. Und dann war die Sache erledigt. Und dann ging es auch nicht mehr weiter, dann war es auch vorbei. Dann hat nie einer behauptet, ja, der lebt ja in Wirklichkeit. Haben die Römer gesagt, also wenn wir von irgendwas verstehen, dann verstehen wir was davon, wie man aus einem lebendigen Propheten einen toten Propheten macht. Vielleicht hat dann irgendwie ein Kollege von ihm, einer der Schüler, gesagt, ja, jetzt bin ich der Messias, er war es doch nicht, ich bin's. Und dann ging das von vorne los. Aber nur einer kam zurück. Nur einer kann sagen, ich war tot und bin lebendig. Und deshalb ist nur einer legitimiert mit dem Anspruch, den er angemeldet hat. Was hat Jesus gesagt? Manchmal wird behauptet, das haben ja erst die Christen dann hinterher erfunden, die Kirche, irgendwelche finsteren Gestalten. Nein, Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Was sagt Jesus noch? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Oder meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder als die Juden ihn fragen, was für ein Zeichen tust du, dass du dies tun darfst, nämlich hier die Leute aus dem Tempel schmeißen, da antwortet Jesus, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist 46 Jahre erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wer redet so? Wer behauptet solche Dinge? Hast du schon mal jemanden getroffen, der gesagt hat, guten Tag, ich möchte dir gerne das ewige Leben geben? Das ist vielleicht ein größenwahnsinniger Sektierer, der sowas sagt, der irgendwann von der Realität eingeholt wird. In der Psychologie oder in der Psychiatrie gibt es dieses sogenannte Jerusalem-Syndrom. Da war jetzt auch von zu lesen dieser Tage, dass also Leute, die nach Jerusalem pilgern, manchmal ein bisschen austicken. Da gibt es also wohl einen extra Flügel in der Psychiatrie dort in Jerusalem, nur für Messiasse und Propheten. Und dann haben sie 2 zusammengebracht, die jeweils behauptet haben, sie wären der Messias. Und das ist doch mal interessant, was passiert, wenn die zusammenkommen. Und die haben beide ganz schnell gemerkt, dass der andere ein Hochstapler ist, haben für ihn gebetet, haben ihm die Hände aufgelegt und der andere umgekehrt. Ja? Also das ist ja nicht selten. Da gab es einen Prediger in Afrika, einen Wundermann, und der hat seinen Jüngern erklärt, er wird jetzt auf dem Wasser gehen, wie der Heiland. Und er trat aufs Wasser und fiel hin und ging unter und ertrank. Und er hat mit den Armen gerudert, und die Leute haben sich ans Ufer gedrängt, weil sie sagen, er segnet uns, er segnet uns. Und er ist schlicht ertrunken. Also, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, wie so viele andere, wie alle anderen, ja, dann wäre er erledigt gewesen. Ein paar handfeste Nägel, eine Grabplatte waren das Ende von jedem Messias bisher. Und seitdem. Aber Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Das Grab ist leer und er ist der, der den Schlüssel des Todes und der Hölle hält. Und das heißt, dann kann er uns tatsächlich begleiten, im Leben und im Sterben. Dann sind die Agnostiker, also die sagen, ja, man weiß es ja nicht so genau, was da ist. Ich lasse mich überraschen. Es wird keine schöne Überraschung werden, wenn du so lebst. Wenn sie sagen, ja, bisher ist ja noch keiner wiedergekommen, dann sind sie widerlegt, denn einer ist wiedergekommen. Jesus ist nicht ein weiterer Weisheitslehrer, Religionsstifter, sondern er ist der Herr über das Gestern, über das Heute, über das Morgen, weil er lebt. Und er lebt heute und er ist dann heute für uns relevant. Wenn wir sagen würden, ja, er ist halt für unsere Sünden gestorben und jetzt haben wir die Vergebung und jetzt ist schön, jetzt machen wir irgendwas, dann müssten wir mit ihm nichts mehr zu tun haben. Stell dir vor, da ist irgendein Gönner, vielleicht einer, der sogar anonym bleiben möchte, der deine gesamten Schulden, wenn du welche hast, bezahlt. Das ist schön. Dann sind deine Schulden bezahlt, kannst du neue machen oder irgendwas anderes oder jetzt vernünftig sein, aber da musst du mit dem nichts mehr zu tun haben. Das Konto ist ja ausgeglichen. Aber Jesus ist nicht nur der, der für uns gestorben ist, sondern Jesus ist heute unser König. Er hat den Preis bezahlt für uns und jetzt gehören wir ihm. Petrus sagt in seiner ersten Predigt nach Pfingsten über die Auferstehung, da hat Gott Jesus zum Herrn und zum Messias gemacht. Kann man drüber stolpern, sagen, ja, was war das vorher nicht? In der Auferstehung ist er bestätigt worden. So wie David schon als zum König gesalbt war, aber er war noch nicht König. Er war noch nicht eingesetzt in Macht. Und da ist Jesus erhöht worden. Da hat er seine Herrschaft sichtbar angetreten. Sein Anspruch ist bestätigt durch die Auferstehung, auch sein Anspruch auf dich und auf mich. Er will dein, mein Herr sein. Dann meine Vergangenheit und deine Vergangenheit aufgeräumt. Du sprichst etwas aus und im selben Moment, wo du es sprichst, wünschst du dir, du könntest es ungesagt machen. Du tust etwas und im selben Moment wünschst du dir, du könntest es ausradieren. Der Tag neigt sich dem Ende zu und du wünschst dir, du könntest auf den Knopf zurückspulen drücken und nochmal von vorne anfangen. Nochmal von vorne anfangen. Das ist das, was Jesus uns anbietet. Schuld kann vergeben werden. Alte Verletzungen können geheilt werden. Beziehungen können wiederhergestellt werden. Und zuallererst die Beziehung zu ihm. Er hat den Schuldbrief getilgt, sagt Paulus im Kolosserbrief. Den Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Bei den Römern war das üblich, wenn sie jemanden gekreuzigt haben, dann haben sie an das Kreuz noch eine Liste genagelt mit den Verbrechen, die derjenige begangen hatte. Damit die anderen sehen können, was das für ein schlimmer Finger war, warum er gekreuzigt wurde. Deshalb ironisch, dass bei Jesus am Kreuz das Schild war, König der Juden. Aber Paulus sagt hier, am Kreuz von Jesus hängt nicht die Liste mit seinen Sünden, sondern unser Schuldbrief. Den hat er auf sich gezogen. Und hier haben wir gelesen in 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Aber weil Jesus gestorben und auferstanden ist, darum kann meine Schuld vergeben werden. Darum kann deine Vergangenheit, ganz egal was da war, aufgeräumt werden. Jesus macht es neu. Und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er lädt dich ein, die Dinge vor ihm zu bekennen. Das muss nicht lückenlos in allen Details sein. Er weiß es ja. Aber du musst es ihm bringen und sagen, mein ganzes Leben, meine ganze Schuld, meine ganze Last gebe ich dir. Bitte vergib mir. Und ich will ein Leben führen für dich, zu deiner Ehre. Und er wird dir neues Leben schenken. Er wird dir dann Möglichkeiten schenken, auch manches wieder gut zu machen, was du vielleicht, wo du Schuld auf dich geladen hast. Aber er wird dir einen neuen Weg führen, auf einem neuen Leben. Er ruft dich. Meine Vergangenheit kann aufgeräumt werden durch ihn. Dann ein drittes, meine Gegenwart lebbar. Wie leben wir im Heute? Manchmal kann es so dahin kommen, dass wir als Christen nur in der Vergangenheit leben und in der Zukunft. Also Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben und auferstanden. Nächstes Jahr sind es 20 Jahre her, dass ich ihm mein Leben gegeben habe. Und in so und so viel Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, kommt Jesus wieder. Ja, aber was ist jetzt? Was ist heute? Wäre Jesus im Grab geblieben, dann gäbe es kein Heute mit Jesus. Klar, dann wäre er tot, dann wäre er im Grab. Das ist die Stille an diesem Kar-Samstag, dass ihr darüber mal nachgedacht habt. Der Tag zwischen Karfreitag und Ostern, übrigens am dritten Tag, Alten Israel haben sie gezählt, Freitag, erster Tag, Samstag, zweiter Tag, Sonntag, dritter Tag. Das sind ja eigentlich nur zwei Tage. Ne? Also dieser Samstag, das ist der einzige Zeitpunkt eben im Zeitlauf überhaupt, wo man sagen konnte, Jesus ist tot. Da war er im Grab. Und wenn er nicht auferstanden wäre, dann wären wir heute noch an diesem Punkt, wo Jesus tot ist. Dann werden wir auf uns gestellt. Dann könnten wir sagen, vielleicht kommt er bald irgendwann wieder. Vielleicht steht er nochmal auf, so wie die Juden auf Elia gehofft haben, dass er irgendwann kommt. Also wenn Himmelfahrt bedeutet, Jesus ist weg, mal schauen, ob und wann er wieder auftaucht, dann wäre unser Leben hier und jetzt ziemlich trostlos. Haben wir eine Antwort auf Trostlosigkeit, auf Hilflosigkeit, auf Kraftlosigkeit, auf Hoffnungslosigkeit? Losigkeit. Wir kommen schnell in Situationen, in denen wir nicht weiterkommen, in denen wir nicht weiter wissen, in denen wir mit unserem Latein, mit unserer Kraft am Ende sind. Und es gibt eine Antwort, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Er ist heute als der Lebendige in unserer Mitte und er wird morgen da sein, er wird übermorgen sein, bei dir und bei mir. Er gibt uns nicht eine Liste mit guten Ratschlägen, solange er weg ist, sondern er selbst ist da als der Lebendige, als der Auferstandene, als der, der den Tod überwunden hat. Und wie soll er dann nicht alles andere überwinden? Als der, der uns sich selbst gegeben hat, und wie soll er uns dann nicht alles geben? Er ist der Lebendige und er ist bei uns und er ist für uns. Paulus sagt, ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns den Glaubenden wirkt. Es ist dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Die Kraft, denn wenn du mit Jesus Christus lebst, wenn er dein Herr ist, dann ist die Kraft, die ihn aus dem Grab geholt hat, die ihn von den Toten zum Leben gebracht hat, in dir am Werk. Es ist unfassbar. Manchmal gucke ich mich an und denke, wie soll das gehen? Aber es ist das, was Gottes Wort uns sagt. Und es ist das, womit wir rechnen können, dass er mit dieser Auferstehungskraft bei dir ist, dass er mit dieser Auferstehungskraft in dir wirkt, dass er Neues schafft, dass er nicht dich irgendwie animiert, dass du dich ein bisschen mehr anstrengst, sondern dass er Neues tut in dir. Ich bin oft überfordert, aber er ist es nicht. Ich habe nicht alles im Griff, aber er ist der Herr. Das heißt ja nicht, dass alle Berge sich einebnen, das Meer sich teilt vor dir, wo immer du hinkommst und alles super easy wird. Aber er ist da als der Lebendige in deinem Leben. Und er bahnt Wege tatsächlich, wo wir keine Wege sehen. In jeder Situation darf ich mit ihm rechnen. Keinen Augenblick musst du ohne ihn leben. Deine Gegenwart ist überhaupt lebbar, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und schließlich meine Zukunft herrlich. Unsere Schuld ist vergeben. Keinen Augenblick müssen wir ohne Jesus leben. Seine Auferstehungskraft ist in uns am Werk. Was fehlt dann noch? Haben wir nicht schon alles? Sagt Paulus nicht, dass wir mit allem geistlichen Segen gesegnet sind in Christus? Das könnte man ja sagen. Dann haben wir doch alles. Wir sind so beschenkt. Und ihr kennt das ja. Es gibt Christen, die das ganz stark betonen und überbetonen, würde ich dann sagen. Weil wir sind die Gesegneten. Wir hatten Leute in einer Gemeinde, die dann gesagt haben, wir möchten nicht, dass ihr am Ende vom Gottesdienst den Segen sprecht. Der Herr segne dich, denn wir sind doch gesegnet. Ja, also mit breiter Brust sozusagen. Wir sind gesegnet, ja, das ist wahr, aber das Beste liegt noch vor uns. Und dafür schlägt das Herz von Paulus, danach sehnt er sich. Es gibt ja Christen, die sagen, wenn ich mich dann doch geirrt habe, wenn das doch alles nicht stimmt mit Jesus, wenn die Bibel doch nicht wahr ist, dann habe ich als Christ in dieser Welt jedenfalls gut gelebt. Dann nach dem Motto, wenn ich falsch liege, habe ich es immer noch besser, als wenn der Nicht-Christ falsch liegt und dann die böse Überraschung kriegt hinterher. Aber Paulus sieht das anders. Das fordert mich heraus. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Oder in der Luther-Übersetzung ein bisschen prägnanter, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist dann die Schlussfolgerung von Paulus später in dem Kapitel, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das Beste kommt noch. Paulus kommt von der Auferstehung Jesu her, aber er lebt auch auf die Auferstehung hin. Nämlich auf unsere Auferstehung, wenn Christus wiederkommt. Und er legt sich mit den Christen in Korinth an, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Also, muss ich ganz kurz erklären, die haben nicht gesagt, wie heute moderne Rationalisten oder die sich für modern halten, dass Jesus nicht auferstanden ist, dass er im Grab geblieben ist und so weiter. Aber diese Christen haben wahrscheinlich so sehr diesen heutigen Segen betont, dass sie gesagt haben, ja, für die Zukunft haben wir gar keine größere Hoffnung mehr. Wir haben schon alles. Du hast Auferstehungsleben, du bist ein neuer Mensch, du bist geheilt und geheiligt. Es kann alles immer nur besser und besser werden. Und in diesen Dimensionen dachten sie. Und sie blenden aus, dass es vorläufig ist. Und Paulus wiederum sieht das anders. Und er spricht von dieser Hoffnung am großartigsten im Römerbrief, in Kapitel 8. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird, schreibt Paulus. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Das ist das, was ein Nichtchrist nicht erklären kann, dass diese Schöpfung so wunderbar ist und so herrlich, wirklich echte Herrlichkeit hat und dass doch so vieles kaputt ist in dieser Schöpfung und so viel Tod da ist. Sie seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Das Beste kommt noch. Auch diese ganze Schöpfung wird erlöst werden. Es ist übrigens nicht, vielleicht machen wir da nächste Woche weiter an der Stelle, es ist nicht so, dass einfach wir wegfliegen von dieser Erde, als irgendwelche Geister von Wolke zu Wolke hüpfen und hier wird halt alles kaputt gemacht und das war's mit der Erde. Sondern die Erde, die Bibel spricht von einer neuen Himmel, von einem neuen Himmel, einer neuen Erde, von einer Erneuerung, einer Verwandlung, einer Erlösung der ganzen Schöpfung. Sie wird erlöst werden aus ihrer Vergänglichkeit, aus ihrer Todverfallenheit. Denn Christus ist auferstanden als Erstling unter denen, die entschlafen sind, als der Erste, der vorangeht. Auch nach Ostern können Tod und Krankheit und Sünde wüten. Und wir erleben es. An uns selbst, wir erleben es um uns herum, oft genug auch bei Christen. Jesus hat in seiner Auferstehung den Tod bereits besiegt. Er hat ihn noch nicht endgültig entwaffnet, er hat ihn noch nicht endgültig vernichtet, aber stell dir vor, dein Schlüssel wird gestohlen. Das ist schon mal passiert, Hausschlüssel geklaut. Ja, oder verloren und irgendjemand, du weißt ja nicht, wer den findet und ob der weiß, wo der hingehört. Schön, wenn da die Adresse noch draufsteht oder so. Also, ein Dieb stiehlt dir deinen Schlüssel. Du hast noch alle deine Sachen. Ja, er hat dich noch nicht beraubt, außer den Schlüssel. Das ist ja nichts wert, 5 Euro beim Schlüsseldienst oder so. Aber er kann jetzt jederzeit kommen und dein Haus ausräumen. Er hat den Schlüssel. Und Jesus hat den Schlüssel der Hölle und des Todes. Der Tod ist noch nicht endgültig entwaffnet. Jesus hat da noch nicht ausgeräumt, aber er kann es jederzeit tun. Und er wird es tun. Und, sagen wir mal, um in dem Bild zu bleiben, es gibt keine Möglichkeit, da die Schlösser auszutauschen. Und damit hat Jesus uns mit seiner Auferstehung die Garantieerklärung gegeben, auch ihr werdet auferstehen. Alle, die auf mich vertrauen, sagt Jesus, bekommen ein neues Leben. So wie er einen verherrlichten Körper empfangen hat. Ich hatte schon gesagt, er wurde nicht einfach wiederbelebt, reanimiert, sondern hatte einen neuen, herrlichen Körper. Ja, Er war wiederzuerkennen und dann irgendwie doch nicht. Er hat Fisch gegessen und Brot und dann ist er wieder durch verschlossene Türen verschwunden. Also es ist eine geheimnisvolle neue Realität an diesem Körper. Aber er hat einen herrlichen Körper. Und so werden auch wir neue, verherrlichte Körper bekommen, wo alles, was uns jetzt einschränkt, eine kaputte Wirbelsäule oder kaputte Augen oder sonst was, was kaputt ist, wo uns das nicht mehr belasten wird, weil wir neu sind. So wie er jetzt schon in Gottes Herrlichkeit ist, so werden wir mit ihm verherrlicht werden. Alle Begrenzungen dieser Welt werden wir hinter uns lassen. Sünde und Krankheit und Tod und Traurigkeit wird es nicht mehr geben. Und wir werden Gott sehen. In seiner ganzen Herrlichkeit und Schönheit. Und wir werden seine Herrlichkeit aushalten. Wenn wir ihn jetzt, wenn ein Mensch, der nicht gereinigt, der nicht geheiligt ist, einfach so Gott sieht. Gott selbst sagt im Alten Testament, niemand kann mich sehen und leben. Fällst du tot um. Aber weil du selber erneuert sein wirst, wirst du in seiner Gegenwart leben können. Und wirst es genießen können. Und es wird herrlich sein. Und wir können das jetzt noch gar nicht erfassen. Ich glaube, auch unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten, unser Verstand, unsere Emotionen werden erweitert werden, damit wir Gott erfassen können. Auf eine Weise, wie wir es jetzt uns noch gar nicht vorstellen können. Nicht in unseren kühnsten Träumen. Und ja, weil Jesus für uns gestorben ist, dürfen wir überhaupt hinein, sozusagen auf seinem Ticket. Wenn ich darauf vertraue, dass er meine Sünde getragen hat, dass er meine Strafe getragen hat, dass er meine Trennung von Gott am eigenen Leib erlitten hat. Wenn ich mein Leben in seine Hand lege, dann nimmt er mich mit in seine Herrlichkeit. Und weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, die Realitäten dieser Welt haben nicht das letzte Wort. Vertrauen wir nur in diesem Leben auf Christus, sind wir die elendsten unter allen Menschen, dann haben wir uns was eingebildet. Aber Christus ist auferstanden und wir werden auferstanden. Jesus hat die Realitäten dieser Welt überwunden. Er hat den Schlüssel. Und wir können gewiss sein, wir werden auferstehen zu einem neuen Leben in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit. Jesus Christus ist auferstanden, ihr Lieben. Und damit ist sein Anspruch bestätigt. Er ist der Sohn Gottes. Meine Vergangenheit ist aufgeräumt. Alle Schuld kann vergeben werden. Meine Gegenwart ist lebbar, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und meine Zukunft ist herrlich, denn unsere Auferstehung, ihr Lieben, ist so gewiss, als wäre sie schon geschehen, weil die Auferstehung von Christus geschehen ist. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen.